Es ist wunderbar, dass wir bei euch sind. Ich hätte euch jetzt am liebsten noch ein bisschen weiter zugelassen. Eure Zeugnis, das ist mega schön. Mega schön zu sehen, wie Gott wirkt, wenn ihr eine Liebe habt, um Menschen zu begegnen. Und ja, um das geht es doch auch am Schluss, dass wir Menschen dürfen an den Tisch einladen. An den Tisch einladen vom Vater im Himmel, den wir doch auch kennen. Genau. Ich möchte zum Anfang einfach kurz einen Psalm noch vorlesen. Es hat nachher nicht gross mit dem Predigtthema zu tun. Aber das ist mir sehr auf dem Herzen. Es ist einfach ein Vers, den ich immer wieder lese für mich, weil das eine Sehnsucht ist in meinem Leben. Und ich wünsche mir so, dass der heutige Abend, dass der einfach uns näher oder das Herz vom Vater bringen. Im Psalm 42, Vers 2 heißt es: Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Und bei allem, was wir heute tun, bei allem, was wir machen, dass all die Worte, die ich nachher will sagen will, dass es genau das darf sein. Wie der Hirsch, der so nach dem Wasser sehnt, dass unsere Seele auch so durstig ist nach dem lebendigen Wasser, dass wir unserem Gott begegnen. Und ich möchte mich einfach noch dem Gebet anschliessen und ich möchte dann noch zum Anfang auch noch beten. Ja, Vater im Himmel, was für ein guter Gott du bist. Was für ein gnädiger, barmherziger Gott du bist. Und ich ehre dich einfach, dürfen wir jetzt ankommen. Dürfen wir einfach an dem Tisch bei dir hocken, dürfen wir einfach dir zu Füßen sein und einfach von dir lernen. Und so, Vater im Himmel, ich bitte dich für uns alle da drin. Ich bitte dich, dass du uns begegnest. Unsere Seele dürsten nach dir, Herr. Es soll nicht um meine Worte gehen, es soll nicht darum gehen, um eine Performance, um irgendetwas, es soll allein um dich gehen. Und so bitte ich dich und lade dich ganz bewusst noch ein, Heiliger Geist, dass du kommst und unsere Herzen anrührst, dass wir umkehren dürfen, wo wir umkehren müssen, dass wir unser Leben dürfen anlegen dürfen, dort, wo wir sie noch anlegen sollen. Dort, wo du deine Güte uns noch mal neu zeigen willst, Vater im Himmel, tu du das. Der Abend soll dir geweiht sein. Ich ehre dich so für das. Und ich ehre dich, dass du heute Abend wirken tust. Im Namen von deinem Sohn Jesus Christus bete ich das. Amen. Amen. Ist Schweizerdeutsch, ist das bei euch gut oder lieber Hochdeutsch? Ist gut Schweizerdeutsch? Juhu! Also Hochdeutsch würde auch gehen, aber ich bin jetzt nicht der Beste in dem, aber ich würde mich, glaube ich, verstehen im Hochdeutsch. Hey, genau, jetzt suche ich schnell meine Notizen. Siehe da. Ich bin meistens ein bisschen eher ein spontaner Prediger. Ich hoffe, dass das okay ist. Ich weiss, das ist manchmal ein bisschen schwierig mit so jemandem wie mir, aber bis jetzt sind wir ja gut durchgekommen. Ja, es tut mir leid für die, die dann noch ein bisschen, sich anpassen müssen. Genau. Ich probiere auch besser zu werden, sagen wir es so. Hey, genau. Und zwar habe ich ein Thema: Brut. Dass wir die Brut sind und Jesus der Bräutigam. Und das Bild von dieser Brut und Bräutigam kommt immer wieder vor in der Bibel und es ist schon im Alten Testament. Kommt es vor, eine Stelle davor möchte ich vorlesen, das ist im Hosea 2, Vers 18 bis 22. Darin heißt es: An jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, dass du mich mein Mann und nicht mehr mein Baal nennen wirst. Und ich werde die Namen der Baale aus ihrem Mund entfernen, dass an ihren Namen nicht mehr gedacht werden soll. An jenem Tag will ich auch zu ihren Gunsten einen Bund schließen mit den Tieren des Feldes und mit den Vögeln des Himmels und mit allem, was auf Erden kriecht. Und ich will Bogen, Schwert und alles Kriegsgerät im Land zerbrechen und sie sicher wohnen lassen. Und ich will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Das ist ein Wort vom Prophet Hosea, das er am Volk richtet. Und Gott sagt durch den Prophet, dass eines Tages wird der Moment kommen, wo er sich verloben wird. Es wird der Moment kommen, wo sich das Volk Israel ganz zu sich eigen macht. Das jetzt ist zum Volk Israel gesprochen worden. Wenn wir aber weiter vorgehen, dann nur einen kurzen Einschub. Wissen wir nach Römer, dass auch wir, die an Jesus Christus glauben, damit gemeint sind, dass wir ein Teil sind von dem Volk Israel. Dass das nicht nur die Ethnie von dem Volk Israel betrifft, sondern dass der Paulus da drin schreibt, dass wenn du zu Christus gehörst, dann bist du wie eingepfropft. Das ist, glaube ich, Römer 10, 11, wenn es mich nicht täuscht. Bist du wie eingepfropft in den Ölbaum, in das Volk Israel. Und du bist auch ein Teil davon. Darum dürfen wir auch so einen Text stellen, so als kleine Information. Dürfen wir auch gut, wenn wir die Liste zu sich beziehen und sagen, hey, ja, er wird sich mit uns verloben. Und eines Tages wird es die Hochzeit geben. Jetzt will ich das ein bisschen durchgehen. Und der Johannes, dann im Neuen Testament, Johannes 3, Vers 29, sagt Folgendes über Jesus. Er sagt, wenn ich es gefunden habe, genau. Er sagt dort, noch kurz, die Jünger vom Johannes fragen nachher, wer der Jesus, fragen ihn aus über den Jesus. Und dort sagt nachher der Johannes zu seinen Jüngern, er ist der Bräutigam, ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude, jetzt ist sie vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Also Johannes war am Taufen und nachher heisst es, und die Jünger und Jesus haben angefangen zu taufen und sie sind dann verwirrt gewesen, aber was ist denn? Und Johannes der Täufer gibt ihnen zur Antwort und sagt, hey, er ist der Bräutigam. Um den geht es. Nicht um mich. Ich muss immer kleiner werden, aber er muss immer grösser werden. Also haben wir im Neuen Testament die Stellen, die sagen, hey, dass Jesus der Bräutigam ist. Wir werden dann noch weiter hin in der Offenbarung natürlich noch sehen, wo eigentlich dann der Höhepunkt ist, wo man kann sagen, was auf die Hochzeit zugeht oder die Hochzeit, genau. Jetzt, ich möchte ein bisschen heute Abend etwas mit euch reingehen, und zwar ist das eine jüdische Tradition. Ich möchte ein bisschen eintauchen und dann vielleicht das Bild ein bisschen mehr verstehen von einem Bräutigam und einer Braut. Und ich habe jetzt nicht 5 Jahre irgendwie jüdische Kultur studiert, darum vielleicht habt ihr schon etwas darüber gehört. Dann ist es eine Auffrischung und vielleicht habt ihr es noch nie gehört, dann ist es mega schön und vielleicht ziemlich sicher, weil es noch viel tiefer geht, aber wir starten einfach mal mit dem. Und zwar möchte ich auf zwei Sachen eingehen. Das erste ist, bevor wir nachher noch Bibelstellen dazu schauen, das erste ist die Verlobung und das zweite dann die Hochzeit. Und zwar bei der Verlobung in der jüdischen Tradition ist erstens, das ist rechtlich bindend gewesen. Also das ist nicht etwas gewesen, also man hat sich dann schon nach der Verlobung hat man sich schon müssen wieder scheiden lassen. Man hat dann nicht einfach die so normal können auflösen, sondern das ist schon, man hat sich schon müssen scheiden lassen. Dann hat es bei der Verlobung einen Brutpreis gegeben, wo hat müssen gezahlt werden für die Brut, so wie es das schon heisst. Der ist dann schon gezahlt worden. Und es ist noch ein Becher mit Wein ausgetauscht worden oder gegeben worden. Und das Zweite ist bei der Hochzeit. Der Bräutigam ist nach der Verlobung ist er gegangen und hat eine Wohnung vorbereitet für seine zukünftige Braut. Also er hat sie nach der Verlobung, hat er sie wieder verlassen, ist gegangen und hat eine Wohnung vorbereitet. Dass wenn die Hochzeit stattfindet, dass sie dann haben können zusammen wohnen können. Und dann, wenn das parat war, hat er nachher seine Braut zu sich geholt und dann hat die Hochzeit stattgefunden. Und ich möchte aufs Erste eingehen. Ich möchte aufs Erste eingehen in dieser jüdischen Tradition, den Brautpreis. Und zwar lesen wir mehrere Mal in der Bibel, dass du und ich, dass wir teuer erkauft worden sind. Unter anderem im 1. Korinther 6,20 heißt, denn ihr seid teuer erkauft. Also ich möchte die Parallelen, vielleicht habt ihr schon gemerkt, ich möchte die Parallelen von der jüdischen Tradition möchte ich dazu schlagen, zu was Jesus gesagt hat oder auch der Paulus in der Bibel. Und wir gehen nachher noch, ich kann schon ein bisschen durchblicken lassen, oder vielleicht sind wir schon ein bisschen drauf gekommen, ein bisschen aufs Abendmahl ein. Aber das Erste, was passiert ist, oder der erste Punkt, Moment, der Brutpreis ist gezahlt worden. Damit möchte ich sagen, hey, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus und du hast dein Leben ihm angegeben, der Jesus hat für dich gezahlt. Du bist eine neue Kreatur, du bist neu erschaffen worden. Und der Brutpreis, der gezahlt wurde, ist Jesus selber. Jesus selber. Der Himmel, ich habe das mal gehört und ich finde das so eine schöne Aussage, aber der Himmel ist bankrott gegangen wegen dir und mir. Das Kostbarste, das der Himmel hatte, ist angegeben worden, um dich und mich zu kaufen. Wir sagen das einmal so leicht. Wir tun das einmal so leichtfertig, vielleicht, wenn wir schon Tag ein, Tag ausgehen, in die Kirche, schon seit der Jugend oder wann auch immer. Wir sagen das immer wieder, aber wenn du das mal nochmal neu überlegst, hey, dass der Himmel das Kostbarste angegeben hat, um deine Liebe zu gewinnen. Versteht ihr? Gott hat sein Kostbarste angegeben, um ganze Nationen zu kaufen. Er hat angegeben, damit möglichst viele Menschen gerettet werden, wie wir es gehört haben. Jeder Mensch soll gerettet werden. Das ist der Wunsch von Gott. Aber ich sage auch, er hat ganz persönlich an dich gedacht. Ja, er hat an die ganze Brut gedacht, an die ganze Gemeinde, aber er hat auch an dich gedacht, als Jesus an das Kreuz nageln lassen hat. Das ist der Brutpreis. Jesus selber ist gezahlt worden für dich. Das Zweite ist der Becher mit Wein. Und jetzt kommt das innen mit dem Abendmahl. Was ist denn passiert? Am Abendmahl, wo Jesus dort ist, im Lukas 22, Vers 20, lesen wir, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Also Jesus hat einen neuen Bund, bevor er aufs Kreuz geschlagen wurde, hat einen neuen Bund eingesetzt. Ein Bund, den du nicht einfach auflösen kannst. Ein Bund, wie ich vorher schon gesagt habe, eine Verlobung in der jüdischen Tradition ist nicht wie bei uns. Bei uns ist es auch schon das Versprechen, aber das kann man einfach wieder auflösen. Aber dort hat schon, es ist eigentlich faktisch schon die Hochzeit gewesen, aber noch nicht ganz. Kommen wir da raus. Es war mehr gewesen wie bei uns. Und was Jesus beim letzten Mal, beim Abendmahl macht, ist eigentlich nichts anderes. Die Juden haben verstanden, gerade wahrscheinlich nicht im Akt selber, aber im Nachhinein haben sie nachher verstanden, was das bedeutet. Wo Jesus den Becher nimmt und den seine Jünger anhebt, ist das ein Bild gewesen, wo einmal passiert ist bei einer Verlobung. Und zwar hat der Bräutigam einen Becher mit Wein genommen. Er hat ihn der Brut angehebt und wenn die Brut den genommen hat und getrunken hat, ist die Verlobung besiegelt worden. Und genau das hat Jesus beim Abendmahl gemacht. Er nimmt den Becher, trinkt daraus und sagt, erinnert euch an mich. Das ist der neue Bund. Also beim Abendmahl, wenn wir das Abendmahl einnehmen, ist nicht nur einfach ein Erinnern, ja, ich denke wieder mal dran, sondern es ist vielmehr, hey, es war die Verlobung, die Jesus gesagt hat, ich habe mich heute mit euch verlobt. Das vielleicht verstehen Sie jetzt noch nicht, aber ich werde es mal verstehen, aber das ist viel grösser, als einfach nur ein Zusammenessen und Zusammenhückeln. Ich habe mich heute mit euch verlobt. Der Jesus ist ein Liebesbund mit seiner Gemeinde eingegangen in diesem Moment. Was kommt nachher? Genauso wie in der jüdischen Tradition hat Jesus nachher seine Brut verlassen. Und hat das aus einem ganz speziellen Grund gemacht. Wir lesen im Johannes 14, 1-3, eine sehr berühmte Stelle, was später dann darum geht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber der Einstieg von diesem Kapitel ist, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe und einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Auch David, es ist eine klassische Brücke, die er schlägt, wo dazu mal die Leute klar verstanden haben. Oder wenn nicht im Moment, dann haben sie es im Nachhinein ganz sicher verstanden. Und für uns ist das vielleicht manchmal, wenn wir die Tradition nicht ganz so nahe haben, ist es vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger. Aber Jesus sagt ihnen, hey, ich gehe jetzt zum Vater. Ich muss jetzt gehen und ich gehe eine Stätte für euch vorbereiten. Und er sagt ihnen aber noch, und ich will dann aber wiederkommen. Und das ist genau die Parallele, die wir dort haben, auch in dieser jüdischen Tradition. Der Bräutigam hat seine Braut nochmal verlassen und ist gegangen. Was heisst das denn jetzt für uns? Warum finde ich das so eine schöne Parallele? Für uns, für dich und mich bedeutet das, dass wir jetzt in dieser Verlobungszeit mit dem Jesus leben. Dass wir in dieser Zeit innen leben und dass der Gott uns sich versprochen hat. Und er hat gesagt, ich will eines Tages wieder wiederkommen. Jetzt gehe ich und eine Stätte für dich vorbereiten. Ich habe mir letztes Mal überlegt, es ist eigentlich noch spannend, wenn das so lange geht, dann muss das schon noch schön sein. Ja. Also der Jesus ist gegangen und sagt, ich gehe, ihr kennt ja den Weg und nachher geht es los und die Jünger sagen, hey, wir kennen ja gar nicht den Weg, was redest du und so. Und dann kommt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich kann nur zum Vater kommen und mich. Aber da sagt er am Anfang, hey, ich muss jetzt gehen. Verstehen Sie, meine Zeit ist gekommen. Warum? Weil wir verlobt sind mit dem Jesus. In Offenbarung 19, 7 bis 9 heißt: Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlendes, weißes Leinen kleiden. Das weiße Leinen stellt das Gute dar, das die getan haben, die zu Gottes heiligem Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Der Engel befahl mir, schreibe, glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er fügt hinzu, auf alle diese Worte ist Verlass, denn es sind Worte Gottes. Also eines Tages werden wir in dieser Hochzeit drin sein. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Es ist in der Offenbarung, es ist zukünftig, was der Johannes dazu mal gesehen hat, was wird passieren. Und die Zeit zwischen denen ist jetzt. Und darum möchte ich euch Mut machen oder auch, dass es vielleicht mitnehmen und mal in eurem Herz umwälzen und die Parallelen nochmal von dieser jüdischen Verlobung ja, im Herzen ein bisschen umwälzen und dann nächstes Mal, wenn es Abendmahl nehmen, nochmal darüber nachdenken. Das ist viel mehr wie nur ein intellektuelles Erinnern. Sondern ich tue, wenn ich das Abendmahl nehme, ist es eine Neuerung, wo ich sage, ich bin in dieser Zeit drin, wo ich auf meinen Herr und Retter warte. Und er ist, um die Stätte vorzubereiten. Also es ist weit mehr wie nur einfach eine Erinnerung. Es ist ein Bundesmahl zwischen Bräutigam und Braut. Jesus hat den Preis gezahlt und er hat den Kelch gereicht. Er hat sich selber angegeben. Und die Gemeinde lebt jetzt in dieser Verlobungszeit in einer heiligen Erwartung auf die Hochzeit von dem Lamm. Und ich habe mir dann überlegt, hey, okay, was will ich euch noch mitgeben? Darüber an, darüber raus, über das. Was will ich euch mitgeben? Was soll auch eine Herausforderung sein heute Abend? Und ich möchte noch zu einer Textstelle gehen, in Matthäus. Matthäus 22. Weil ich glaube, man könnte auch irgendwie auf eine falsche Spur kommen und denken, ja gut, wenn Jesus sich mir verlobt hat, dann warte ich jetzt mal und hocke mal an und schaue, was passiert. Aber ich glaube, wir haben einen Auftrag. Und wir haben das heute schon so schön gehört von euren Zeugnissen. Wir haben einen Auftrag, zum Menschen an den Tisch einzuladen. Und ich glaube, wir wollen Menschen an den Tisch einladen, wenn wir erkannt haben, wie gut Gott mit uns meint. Mich hat persönlich die Zeugnisse haben mich gerade nochmal herausgefordert, weil in letzter Zeit, sogar gerade in der Autofahrt nochmal da hinten gewesen, wo ich einfach Gott gesagt habe, hey, eigentlich, ich sage es jetzt so, wie ich es gedacht habe, eigentlich schießt mich das ein bisschen an, weil ich habe früher recht viel so das Drängen im Herz gehabt, um Menschen von Jesus zu erzählen. Ich weiß nicht, ob du das kennst oder nicht, aber ich habe so den Wunsch gehabt, dass Menschen berührt werden mit seiner Liebe. Und dann habe ich gesagt, Jesus, aber jetzt, im Moment habe ich das gar nicht. Und ich wünsche mir es aber eigentlich wieder. Bitte offenbar mir nochmal neu, was das ist. Und ich wünsche mir das für dein Leben. Vielleicht hast du das mal gehabt, vielleicht hast du es verloren auf dem Weg, vielleicht brennt es im Moment voll, aber ich wünsche mir das so, wie Gott dich geschaffen hat, mit den Begabungen, die du hast, dass du Menschen begegnen und an den Tisch vom Vater im Himmel einladen. Dass sie auch dürfen an diesem Hochzeitsmahl eines Tages dabei sein mit dem Lamm. Und gerade heute Abend finde ich es so schön, wie wir gesehen haben, zwei verschiedene Geschichten, zwei verschiedene Menschen mit völlig verschiedenen Begabungen und sie sind eingesetzt worden, um Menschen an den Tisch einladen beim Vater im Himmel, in sein Reich. Ich wüsste nicht, wenn ich Gitarre spielen wäre an dieser Beerdigung. Werden wahrscheinlich nicht so viele Leute auf mich suchen. Ja, mal. Aber in die andere Richtung wahrscheinlich. Obwohl ich mir wünschte, ich könnte Gitarre spielen. Wow, das wäre wirklich cool. Aber verstehen wir das? Und gleich benutzt Gott beides. Er benutzt jemanden, der Gitarre spielt. Und er benutzt jemanden, der an einer Kasse mit jemandem schwätzt. Er benutzt dich mit deiner Begabung. Ob du schöne Bilder malst oder was auch immer. Wenn wir das Gott anheben und sagen, das sind wir, brauchst du uns. Und er wird es machen. In dem Matthäus 22 geht es um das Gleichnis von einer Hochzeit. Und darum habe ich gedacht, bringe ich das. Jesus fuhr fort, ihnen ein Gleichnis zu erzählen. Er sagte, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hat. Er sandte seine Diener aus, um die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen. Doch sie wollten nicht kommen. Das ist wieder genau die Parallele, die Bibel, by the way, benutzt. Es geht wieder darum, dass ein König seinem Sohn ein Hochzeitsmahl vorbereitet. Also genau, er nimmt das Beispiel, das Jesus erzählt, ist, das Gleichnis ist genau, wie sonst in der Bibel immer wieder über ihn als der Bräutigam geschwätzt wird. Daraufhin sandte der König andere Diener aus und ließ den Gästen sagen, ich habe das Festessen zubereiten lassen. Die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet. Alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern wandten sich ihrer Feldarbeit oder ihren Geschäften zu. Einige jedoch packten die Diener des Königs, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Truppen und ließ die Mörder töten und ihre Stadt niederbrennen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort antrefft. Die Diener gingen auf die Straßen und holten alle herein, die sie fanden, böse ebenso wie gute, und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Ich möchte da stoppen. Und warum bringe ich das Beispiel? Weil ich glaube, du und ich, wir sind aufgefordert, für den König Menschen einladen. Erstens, wenn wir das Zeugnis auch noch, das Gleichnis auch noch zu unserem Herz reden lassen, ist das am Anfang schon noch schwierig. Die, die es mal einfach nicht an das Hochzeit kommen wollen. Ich wünsche mir immer im Herz, dass ich Jesus nie verpasse. Wir alle haben die Einladung bekommen. Wir bekommen sie immer wieder. Und ich glaube, es ist jeden Tag ist es wieder aufs Neue, wo wir sagen, ich nehme die Einladung an. Jeden Tag wieder sage ich, Jesus, ich folge dir an. Und wir wissen ja, dass wir einen guten Vater haben. Wir wissen ja, dass wir einen gnädigen Gott haben. Verstehen Sie, dass wenn wir wieder mal hingehen oder wieder mal etwas passiert ist, was nicht gut war, dann wissen wir, heisst es im Hebräer, hey, wir haben einen Fürsprecher. Jesus Christus selber, der Hohepriester, er steht für uns ein. Also wir wissen, wir haben einen guten Gott. Wir müssen die Bibelstellen nicht mit Angst lesen. Ich finde es so schön, wenn ein Kollege von mir hat mal etwas, er hat gerade letztens mit Angst etwas gehabt und es war im Sinn von Verurteilung, weil er etwas falsch gemacht hat. Und dann hat ihm ein älterer Herr gesagt, im 1. Johannes ist es, glaube ich, es heisst, aber die Liebe treibt jede Angst aus. Und er sagt ihm, schau, wenn du neu mit Angst hast, gerade in Bezug auf Gott, du hast Angst, du genügst ihm nicht. Oder du hast Angst, du hast Gott enttäuscht. Oder du hast Angst, dass dein Fehler zu gross war. Und du wirst jetzt verurteilt, dann bist du nicht in der vollkommenen Liebe. Und das ist nicht mit einem, Fingerzeig, sondern das ist eine Einladung. Hey, dann komm in die vollkommene Liebe von Gott. Lass uns an das Herz von dem Retter anhocken und ihm zuhören, wie fest er uns liebt. Lass uns zuhören, wie gut er es meint, der Vater im Himmel. Und du wirst in dieser vollkommenen Liebe aufblühen. Und sie wird jede Angst austreiben. Darum müssen wir nicht Angst haben. Wir dürfen die Zeugnisse, die Gleichnisse dürfen wir lesen. Und wir müssen keine Angst haben, wenn wir Ja gesagt haben zu dem Jesus. Und gleich soll es uns herausfordern. Es soll dich und mich herausfordern. Ja, wir leben in dieser Verlobungszeit. Ja, wir haben das geschmückt. Wir haben den Himmel geschmückt quasi. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl einnehmen, haben wir ein bisschen Geschmack vom Himmel bei uns. Und gleich, wenn wir doch, oder gerade nicht gleich, gerade darum, wenn wir andere Menschen einladen. Gerade darum, und ich habe es vorher gesagt, ich wünschte, ich sehne mich danach, dass ich wieder ein Reissen und ein Ziehen in meinem Herz habe. Dass ich nicht einfach beim Bahnhof durchlaufen kann und mir Menschen egal sind. Dass wenn ich im Zug hineinhocke, dass mir der gegenüber, dass mir der recht wichtig ist. Dass ich eine Liebe für diese Menschen habe. Und dass man sie an den Tisch einladen. Ich finde es so schön, wie es heißt, darum geht hinaus auf die Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort antrifft. Alle. Wir sind nicht die, die urteilen müssen, wer wir einladen oder nicht. Und verstehe mich richtig, ich hoffe nicht, dass du morgen rausgehst und gar nicht mehr zu der Arbeit kommst, weil du so beschäftigt bist mit irgendwie Bibelvers verteilen oder ich weiß nicht was. Hey, auch David, wir haben doch so einen gütigen Vater. Er wird uns schon die zeigen. Er wird uns die zeigen an der Kasse, wo wir reden sollen. Amix denke ich, wenn ich so einen Eindruck habe, ich soll mit dieser Person reden, denke ich, ja gut, das kann auch einfach ich sein. Und ich weiss noch, Gott hat mir mal so gesagt, nein, weil die nebendran habe ich nicht gesagt, sollst du mit ihr reden. Und ich dachte, ja, stimmt. Verstehen Sie? Und darum lass uns einladen. Alle. Wenn wir merken im Herzen, hey, da will Gott etwas tun, da ist er etwas am Bewegen. Lass uns einklinken. So schön gesagt, wir sind nicht die, die bekehren müssen. Wir gehen nicht bekehren. Aber wir dürfen einfach die Samen rausstreuen. Wir dürfen bewässern oder was auch immer. Aber das Wachstum bringt den Herr. Das Wachstum bringt den Herr. In diesem Vers, ich habe gerade in der Vorbereitung, das war auch so schön, habe ich den Vers gelesen vom wo ich euch jetzt vorgelesen habe, vom Johannes, Johannes dem Täufer. Und dort drin heisst es, und ich lese euch gescheit vor, sonst sage ich nicht etwas Falsches. Das ist so ein wunderbarer Vers. Aber ich habe es so spannend gefunden, wo die anderen Jünger kommen und sagen, Johannes, jetzt tauft doch einen auch noch einen. Und dann sagt er eben, ja, aber das ist im Fall, um den geht es, nicht um mich. Ich muss kleiner werden. Aber am Anfang heisst es, Johannes erwiderte, ein Mensch kann sich nicht das geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Ah, oh, das ist so ein wunderbarer Vers, nicht? Wir können uns nichts nehmen. Wir können uns nur beschenken lassen. Wenn uns irgendwo Liebe fehlt, weil wir noch in der Angst haben oder Angst haben, wir können sie uns nicht erarbeiten. Wir können uns nur alles schenken lassen. Und das liebe ich und das möchte ich euch mitgeben. Ich möchte euch mitgeben, dass wir uns beschenken lassen und einfach die Hände aufmachen und uns von dem guten Vater im Himmel beschenken lassen. Hey, wir leben in dieser Verlobungszeit. Ich möchte zum Schluss das nochmal kurz zusammenfassen. Der Brutpreis ist gezahlt worden für dich. Das Kostbarste, das der Himmel gegeben hat, ist für dich angegeben worden. Jesus hat den Becher mit Wein dir angekippt. Und hat gesagt, ich verlobe mich mit dir. Ich verlobe mich mit dir und nicht bis zu deinem nächsten Fehler. Ich habe ein Ja für dich. Und es soll bis in Ewigkeit gelten. Er ist den Liebesbund mit dir eingegangen. Er hat uns verlassen, um eine Wohnung für dich vorzubereiten. Und er wird wiederkommen und wir werden die Hochzeit mit ihm feiern. Und unsere Aufgabe darf in dieser Zwischenzeit sein, andere Menschen aus purer Freude und Liebe an den Tisch vom Vater im Himmel einzuladen. Und das, glaube ich, ist das Evangelium, die gute Botschaft. Amen. Und ich will gerne noch zum Schluss beten. Vater im Himmel, was für eine pure Freude, wenn wir dir daran denken, was du für uns da hast. Ich danke dir so viel Mal, hast du das Kostbarste angegeben. Und ich bitte dich, dass du uns jeden Tag wieder neu überwältigst, uns jeden Tag die Schönheit wieder vor Augen führst. Dass wenn wir rausgehen und den Schnee sehen, dass wir begeistert sein von dir. Dass wenn wir im Wald gehen und die Vögel hören, dass uns das Begeisterung auslöst. Und ich bitte dich, dass für mein Leben, aber auch für da innen, wenn es Leute da innen hat, die sagen, ich wünsche mir wieder mehr, die Retterliebe zu sehen, zu spüren, zu erleben. Vater im Himmel, ich ehre dich und danke dir dafür, dass du dir uns neu offenbaren willst. Ich danke dir, dass du sie uns neu offenbaren willst. Im Namen Jesus. Amen. Mir ist einfach noch ein Vers aufs Herz bekommen. Im Psalm 34 heisst es, im Englischen, ich habe immer auf dem Schiff wieder gelesen, heißt es, taste and see that the Lord is good. Ich glaube, im Deutsch heißt es, kommt und seht und schmeckt, wie herrlich oder wie gütig der Herr ist. Und ich möchte dir das einfach nochmal zusprechen. Komm und erfahr. Nicht vom Hören sagen, aber komm und erfahr. Komm an den Tisch vom Vater und erfahr, wie gütig er es wirklich meint mit dir. Amen.